Ja, willkommen zur 47. Episode. Heute mit Holger Kreimeier, der betreibt einen Online-Sender und beschäftigt sich mit Medien. Und wir haben ein bisschen über die Zukunft der Medien als solche geredet. Natürlich kommt man an den Standards Digitalisierung und so weiter nicht vorbei. Aber wir haben einen Schwerpunkt ein bisschen auf die Öffentlich-Rechtlichen gelegt. Da ist viel jetzt in der Diskussion. Die unter 40-Jährigen schauen kein lineares Fernsehen mehr. 8 Milliarden gehen immer noch raus. Zum ersten Mal hat ein Land eine Erhöhung nicht zugestimmt. Der Reformdruck in den Häusern ist da. Ja, schauen wir mal, wie das da weitergeht. Und dann ging es nochmal virtuelle Kraftwerke, Digitalisierung von Kraftwerken, aber auf der anderen Seite auch. Nachhaltigkeit zieht auch in den Festivalsbetrieb an. Wie wird die Dixie-Toilette richtig ökologisch? All diese Fragen habe ich mich dann auch nochmal berichtet. Ja, das abschiedliche Thema. KI wird immer intelligenter, ersetzt sie bald den Künstler. Manche sagen ja, viele sagen nein. Wir schauen mal. Bis dann, viel Freude mit der Episode. Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmachern. Heute begrüße ich Holger Kreimeier. Bitte stellen Sie sich einmal unseren geneigten Podcast-Hörern vor.
Ja, Holger Kreimeier ist mein Name, Jahrgang 71. Ich betreibe einen Online-Sender, der heißt Massengeschmack TV. Das Ganze hat sich entwickelt aus einem Medienmagazin, was ich 11 Jahre gemacht habe. Das hieß Fernsehkritik TV. Da habe ich auch einen Grimme-Preis für bekommen. Und ja, und jetzt mittlerweile mache ich immer noch sowas. Das heißt, die Mediatheke hat sich aber mittlerweile mehr aufs Internet, auf solche Themen und weniger aufs Fernsehen verlagert, weil die Medienwelt sich einfach verändert hat. Und wir machen auch noch ein paar andere Sendungen auf unserem Sender, Talks und alle möglichen Sachen, Unterhaltungsformate. Ja, und das Ganze läuft hinter einer Paywall, also wie Netflix. Wir haben aber auch einen großen YouTube-Kanal mit über 100.000 Abonnenten.
Wir müssen jetzt vielleicht unseren jüngeren Zuhörern auch nochmal erklären, was das Fernsehen ist. Unter 20 laut Medienstudien schauen ja nur noch, ich glaube, 0,5, 0,7% lineares Fernsehen. Also sie haben sich früher schon stark mit dem Fernsehen beschäftigt. Also die großen Stars der 80er Jahre, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, Ende der 80er, Mitte der 80er Jahre kam das Privatfernsehen hinzu. Wie ist es denn dazu gekommen und wie hat sich das Fernsehen jetzt entwickelt? Also, ich glaube, Sie werden mir zustimmen, dass die Jüngeren sich einfach, ja, die Hände in die Füße genommen haben und von dem Medium weggelaufen sind.
Ja, so ist es. Also dich sozusagen mit der Familie vor den Fernseher zu setzen, gemeinsam und eine Show zu gucken oder eine Serie zu gucken, das ist mittlerweile eher die Ausnahme. Jetzt bei der EM war es vielleicht so, dass bei Fußball geht es ja nicht anders.
Ja.
Aber ansonsten ist das in der Tat so, dass sich bei den ganz Jungen das Konsumverhalten geändert hat. Man nutzt Mediatheken, man guckt YouTube. Und man guckt halt zu dem Zeitpunkt die Sachen, wenn man Zeit und Lust hat und nicht sozusagen, wenn die Fernsehzeitschrift es ausdruckt. Und ja, das ist in der Tat eine Veränderung, auf die das Fernsehen sich jetzt auch einstellt, in dem Sinne, dass sie offenbar erkannt haben, sie erreichen die Jungen einfach nicht mehr. Also wenn RTL zum Beispiel jetzt tatsächlich plötzlich so eine Informationsoffensive macht und jetzt auch wieder mehr auf Unterhaltungsshows und solche Dinge setzt, da ist ja eine totale Veränderung im Programm, läuft da ja gerade ab. Der hat das damit zu tun, dass die einfach festgestellt haben, das hat keinen Sinn mehr, den ganz Jungen hinterherzulaufen. Die erreichen wir sowieso nicht. Also versuchen wir lieber wieder die 30- bis 60-Jährigen zu erreichen. Die gucken wenigstens noch zum Teil zumindest noch Fernsehen, wie sie es früher gemacht haben.
Ja, sind ja auch, aber also sieht man auch ein bisschen, sieht man ja auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass sie im Prinzip die Älteren noch wirklich bedienen, ihre Formate ja eigentlich auch nicht wirklich ändern. Also was ich, ein typischer Anne-Will-Zuschauer, ist heute gepflegt über 50, garantiert aber auch eher über 60.
Ja.
Trotzdem läuft sie weiter, sind noch ein paar Jahre bis zur Ende. Sie ist Anfang 50. Die Formate werden nicht geändert. Die Älteren sind halt noch da, sind ja auch sehr konsumstarke Geschichten. Wenn man dann also bedenkt, dass also auch die Privatrechtlichen sich sowieso über Werbeeinnahmen finanzieren müssen, die Öffentlich-Rechtlichen zum Teil. Also man schöpft nochmal den Rahmen der Älteren ab. Man kann ja mich auch fragen, also wenn die Häuser so extrem unerfolgreich in der Gesamtheit laufen, warum ändert man da nicht irgendwas?
Naja, es wurde ja gerade was geändert. Oder was meinen Sie jetzt? Also gut, die Öffentlich-Rechtlichen
Ja, also.
versuchen ja zum Beispiel mit Funk und solchen Sachen irgendwie den Jüngeren hinterherzulaufen, worüber man natürlich auch jetzt viel sagen könnte und viel streiten könnte.
Ja, das stimmt.
Und ansonsten, wie gesagt, also ein Sender wie RTL hat das ja erkannt. Also die
Ja, ist ja im Prinzip eine ganz normale betriebswirtschaftliche Logik. Wenn der Absatz zurückgeht und man irgendwie nicht jüngere Schichten bedient, warum ändert man da nicht das Projekt? Also jetzt kann man sich sagen, man versucht etwas, aber Funk, das wissen Sie besser als ich, aber ich glaube, es waren 50 Millionen und insgesamt hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk 8 Milliarden, nimmt er ein pro Jahr. Also kann man ja sagen, macht doch einfach mal ein größeres Projekt für die Jungen, und legt mal irgendwie, was weiß ich, eine halbe Million, eine Milliarde auf den Tisch, um da was zu machen. Und zweitens die Frage, warum also so zögerlich auf den Medienwandel eingehen, das ist eine Frage. Liegt es daran, dass es einfach große, starre Bürokratien sind oder was?
Ja, das würde ich schon sagen. Also wir reden jetzt von den Öffentlich-Rechtlichen speziell,
Hm?
ne? Genau. Ja,
Ja.
klar. Also das ist, die betreiben immer noch 20 lineare Fernsehsender und über 70 Radiosender. Das ist halt ein Relikt aus analogen Zeiten. Und die sind nicht in der Lage, da mal umfassende Reformen durchzuführen. Das ist ja, ich meine, gut, früher war das ja alles regional. Da haben wir hier in Hamburg haben wir den NDR halt gehabt. Da hat man fünf Radiosender von den Öff oder vier, glaube ich, waren es damals von den Öffentlich-Rechtlichen gehabt. Und das war's. Heute kann ich mir ja jeden öffentlich-rechtlichen Sender anhören, egal wo ich bin. Da kann ich sogar in Norwegen oder in Südafrika sein und kann NDR oder WDR hören. Und da kann man zum Beispiel wahnsinnig viel einsparen. Das ist ja gar nicht mehr nötig. Warum muss jeder Sender seinen eigenen Klassiksender betreiben und sowas? Das ist ja, oder Infosender auch. Zumal es ja auch noch den Deutschlandfunk und Deutschlandradio auch noch gibt. Also insofern, das ist ja doppelt und dreifach und vierfach. Und bei den Fernsehsendern ist es halt genauso. Klar, da gibt es die ganzen dritten Programme, die im Grunde tagsüber auch einfach nur Programm wiederholen. Da läuft dann Sturm der Liebe um 9:30 Uhr im WDR und um 10:30 Uhr im MDR. Und obwohl das auch in der Mediathek jederzeit abrufbar wäre für den, der es gucken will. Also da ist wahnsinnig viel Potenzial, was man einsparen könnte und gleichzeitig dann eben in der Tat ins Internet und in die Mediatheken stecken könnte, um da, sich dem Konsumverhalten der Jüngeren anzupassen. Aber die geburtenstarken Jahrgänge sind ja nun mal die Älteren.
Ja,
Und
okay.
an denen hängt man ja immer noch und die bringen ja auch die Quote. Das ist ja noch der Punkt, ne? Die Quote ist ja immer noch das nach wie vor wichtig für die Öffentlich-Rechtlichen, warum auch immer. Eigentlich ist es ihre Aufgabe, eben nicht auf die Quote zu gucken, aber sie tun es ja trotzdem. Und naja, aber dazu kommt ja auch noch, und das ist ja das, was ja weniger zum Thema gemacht wird, dass es ja auch eine riesige Last an Betriebspensionen gibt bei den Öffentlich-Rechtlichen, die auch bezahlt werden müssen. Jetzt gehen die ganzen geburtenstarken Jahrgänge noch in Rente, die ganzen Babyboomer aus den 60ern, das wird dann noch mehr. Und das ist ja auch eine riesige Last, die sie da mit sich tragen. Die haben einfach über ihre Verhältnisse gelebt über viele Jahre, weil sie dachten, naja, wenn es nicht reicht, halten wir die Hand auf und der Rundfunkbeitrag wird erhöht. Aber das ist jetzt, da hat sich die Welt einfach verändert. Man hat jetzt gesehen, Sachsen-Anhalt hat sich zum ersten Mal geweigert und gesagt, so geht's nicht weiter. Es ist ja auch nicht mehr vermittelbar mittlerweile. Also man fragt sich ja, warum muss ich mir bei ARD und ZDF irgendwelche blöden Unterhaltungsshows und irgendwelche komischen Serien oder Daily Soaps oder was angucken? Davon kriege ich genug auf anderen Sendern. Das ist ja nicht so, dass das irgendwie auf dem freien Markt nicht verfügbar wäre. Die Öffentlich-Rechtlichen müssen ja da rein, wo der Markt es nicht regeln kann. Das ist ja im Prinzip die Idee eigentlich.
Gut, aber ich würde es einmal mal noch öffnen. Wir haben jetzt auf so einer Fachebene, nenne ich es mal, eine Diskussion über, wie soll der öffentlich-rechtliche Rundfunk der Zukunft aussehen. Da Tommy Gottschalk hat dafür plädiert, ja, eigentlich kann man das ZDF streichen und es mit der ARD verschmelzen. Die jungen Liberalen wollen es auf jeden Fall auch. Grüne so hinter vorgehaltener Hand, aber auch das geht so nicht mehr weiter. Und den Aspekt mit Sachsen-Anhalt, wo das erste Mal ein Bundesland geführt von der CDU, eben gesagt hat, wir machen da jetzt nicht mehr mit, ihr haltet immer die Hand auf und ihr reicht nicht einen neuen Zuschauer. Dann gibt es natürlich den Einfluss der selbst die Politik ist laut Friedrich Küppersbusch, bekannter Journalist, dafür verantwortlich, dass es überhaupt Funk gibt. Die Fernsehmacher waren beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wollten noch einen neuen Sender machen, linearen Fernsehsender für die jüngere Bevölkerung. Da hat die Politik gesagt, nein, die sind bei YouTube und da geht er jetzt auch hin. Da sieht man jetzt so ein paar neue Gesichter, Funk in der Gesamtheit. Ja, aber das sind so jetzt ein bisschen, wir haben die Diskussion, wir haben jetzt ein bisschen dargestellt, warum es mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk so nicht weitergeht, wie es bisher der Fall ist. Wo soll er hingehen? Also was wäre erstmal Ihre Meinung? Sie haben sich sehr intensiv damit beschäftigt, stehen ständig irgendwie Kontroversen, weil sie diesem und jedem Journalisten mal auf die Füße getreten sind. woran liegt's? Wo soll's hingehen?
Also es sollte hingehen, dass es deutlich weniger wird. Also natürlich muss man bestimmte Teile der Kultur und der Information öffentlich fördern. Das geht alles nicht über einen freien Markt. Aber gerade zum Beispiel, wenn wir von Hochkultur sprechen, von Oper, von Musikrichtungen, die vielleicht jetzt nicht so mainstreamig sind, gerade das bieten ja die Öffentlichen trotzdem ja kaum noch, vor allem im Fernsehen nicht. Gut, das gibt auf Arte vielleicht mal oder auf Dreisat, das sind so, die so ein bisschen was davon bringen, aber ansonsten ist da ja gar nicht mehr viel davon zu sehen. Und ja, es gibt eine Theaterförderung, es gibt eine Filmförderung, also kann es auch eine Fernsehförderung geben. Das ist nicht das Problem, aber es gibt halt ganz, ganz viel, was einfach nicht nötig ist. Also es gibt ein überbordendes Unterhaltungsangebot heutzutage durch die ganzen unabhängigen freien Anbieter und auch die ganzen Pay-Geschichten wie Netflix und so.
Ja.
Und da ist einfach nicht mehr nötig, dass es zwangsweise von jedem Geld genommen wird, um Unterhaltungsshows und irgendwelche Krimiserien, die in Massen produziert werden, zu finanzieren. Das ist nicht mehr nachvollziehbar.
Und übrigens auch, das bringt die Linke ja mal gerne zur Geltung, es wird von jedem eben die 16, 18 Euro, was es heute auch immer ist, verlangt und nicht irgendwie sozial gestaffelt. Ja, aber.
Ja, gut, darüber kann man natürlich auch.
Kann man auch drüber reden.
Aber dann müssten sie aber auch wirklich für die kleineren Einkommen es deutlich billiger machen und nicht nur den Trick anwenden, dass jetzt mehr Reichere denn noch mehr zahlen und die anderen zahlen weiterhin 17,50. Ne? So geht es ja natürlich nicht.
Ja, gut, aber ich meine, die Frage, wenn Sie Theaterförderung haben, werden die Ökonomen auch auf den Tisch legen, so, Sie fördern Oper im Fernsehen. Sehen, mal ganz ehrlich gesagt, wer guckt das? Wahrscheinlich nicht die kleineren Einkommen oder vielleicht dann doch.
Ja, gut, da kann man natürlich drüber diskutieren. Das ist letztendlich eine Geschmacksfrage. Also ich finde es schon wichtig, weil es auch unsere eigene Kulturgeschichte ja letztendlich ist, sowas auch zu pflegen und sowas auch im Bewusstsein der Leute zu halten. Aber klar, natürlich, letztendlich gehen trotzdem denn nicht die Massen ins Theater und gucken sich eine Oper an. Das ist klar, ja, das ist richtig.
Gut, okay, aber noch um das ein bisschen tiefer zu machen. Ich möchte auch nicht den, also das wird dann jetzt auch so ein AfD-Standpunkt, da haben sie dann auch immer irgendwie, wo sie sich da wehren und so weiter. Es geht ja gar nicht darum, das so zu diskutieren, ob nun wirklich die Öffentlich-Rechtlichen zu links alternativ sind. Wir wollen es mal ein bisschen abstrakter formulieren. Wenn man ein Angebot der Öffentlich-Rechtlichen haben will, was der Markt nicht abdient, dann muss man sagen, die ARD-Senderstruktur mit ihren ganzen Landesgesellschaften ist doch keine schlechte Idee. Die sind laut Medienforschung überparteilich und unabhängig. Allerdings nur in der gesamten Senderfamilie. Also es funktioniert ja so, dass irgendwie Bayerischer Rundfunk, Christsozial, Heimat, Ehre, Glaube, verbreitet, WDR.
Ja, aber das ist ja schon lange nicht mehr so. Also da ist der BR ja längst von weg.
Naja, gut, aber es hat ja schon früher auch so, also wenn Sie heute den WDR machen, dann wissen Sie ungefähr, was im Kapitalismus alles schief läuft. RBB ist ehrlich gesagt stramm links. MDR rechts und NDR ist so in der Mitte. Und sie gleichen sich ja in der Gesamtheit aus. Aber die Frage ist natürlich, das guckt keiner so in der Gesamtheit. Und deswegen sagt man, oh ja, wenn ich wissen will, was jetzt im Kapitalismus schiefläuft, gucke ich mal Anja Reschke. Und
Ich würde aber auch bestreiten, dass es sich ausgleicht. Das nehme ich so nicht wahr. Also ich glaube, es gab ja früher, der Bayerische Rundfunk hat früher zum Beispiel den Report aus München, die gibt es immer noch. Aber früher war das war früher wirklich ganz klar rechtskonservative Weltsicht sozusagen. Und sowas gibt es ja heute zum Beispiel gar nicht mehr im Fernsehen. Also auch der Report aus München erzählt uns meistens was über Kapitalismus und solche Dinge. Also da hat sich ja wirklich was geändert.
das läuft ja ein bisschen auf die Frage hinaus, wie viele Linksliberale gibt es im Fernsehen? Sind es 95 oder 8, sind es 95 oder 99%? Also was ich jetzt so sagen, so das halt, da kommen dann die Studien, dass 90%, wie viel sind es, 80 oder 90% der Volontäre bei ARD würden die Grünen wählen?
Ja, ist richtig, genau.
Ja, ungefähr richtig. Und wenn man es jetzt früher vergleicht, da gab es auch noch einen Klaus Löwenthal auf der rechten und auf der linken Klaus Bettnatz. Sowas gibt es heute im Fernsehen vielleicht in der Tat weniger nicht oder in den Medien allgemeiner. Also kann man ja auch auf den vorhandenen Print auch noch ausdehnen und sagen, es ist irgendwie 75 Schattierungen des Linksliberalismus, also so Gender-Themen in übergroßem Maße, nee, Gender-Sternchen.
Naja, bei Print würde ich es schon noch differenzierter betrachten. Also da haben wir ja noch einen Jan Fleischhauer oder einen Roland Tichy und solche Leute.
Das
Also
sind
das.
aber eigentlich auch nur relativ, ja gut, ich ist mal ein bisschen merkwürdig, aber
Ja, natürlich, klar. Ich will das ja auch nicht.
Fleischhauer ist so, zählt so ein bisschen auf, was ein CDU-Wähler so sagt.
Ja.
Ja, gut, okay,
Ist
aber
richtig, ja.
und klar gibt es auch, der Print ist auch relativ groß. Also der rheinische Merkur ist wahrscheinlich immer noch rechtskonservativer, als es die Taz ist,
Ja.
oder als es auch der Spiegel ist. Da gibt es ja noch eine gewisse Meinungsvielfalt.
Ja, genau.
So, und das ist ja dieser Hauptpunkt. Aber ja, wenn man das, man kann da sich jetzt drüber stöhnen, da hört man jetzt ständig immer die gleichen Meinungen, Übermaß von Gender-Themen, Gender-Sternchen, überproportional zur Relevanz des Themas. Und dann fangen die Leute an, irgendwie Bagger-Dokus bei YouTube zu gucken, weil sie das nicht mehr hören können, was die Öffentlich-Rechtlichen vorlegen. Wie könnte man das Problem dann lösen? Müsste man andere Wege der Rekrutierung schaffen? Also, dass man andere Journalisten findet, dass man zum Beispiel auch sagt, gibt es zum Beispiel, dass man wirklich sagt, die Öffentlich-Rechtlichen müssen, wenn sie nationale Themen machen, dann müssen sie, weiß ich nicht, 30% Geisteswissenschaftler, 10% Wirtschaftswissenschaftler, also wenn man einen Akademiker haben will, dass dann halbwegs so ein vernünftiger Fachproporz kommt und nicht immer linksliberale Geisteswissenschaftler. Wäre das eine Lösung?
Also ich bin nicht kein Freund von der Quote. Das glaube ich, das wäre keine gute Lösung. Naja, wie soll man das? Gute Frage. Also solange der Wille nicht vorhanden ist, ist das schwierig, ne? Letztendlich muss man, glaube ich, wirklich den Mut haben, das als eigenständiges Format sowas ins Programm zu nehmen und zu sagen, so, das ist jetzt ganz bewusst eine Sendung, die eine andere Sichtweise hat. Weil ich glaube nicht, dass man jetzt die Redaktion von Anne Will dazu bringt, von ihrem Konzept irgendwie abzuweichen. Die Frage ist ja auch, was politisch überhaupt gewollt ist. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig. Die Parteien haben ja ein Mitspracherecht in den ganzen Gremien bei ARD und ZDF. Also insofern ist die Frage, ob das überhaupt gemacht würde, ob man es überhaupt wollte, wenn man es machen würde. Oder ob man es dürfte, besser gesagt, wenn man es machen wollte. So. Und ich weiß es nicht, es ist schwierig. Also da kann ja nur der öffentliche Druck letztendlich helfen, wenn tatsächlich, weil ich habe das Gefühl, es grummelt ja doch ziemlich in der Gesellschaft, auf verschiedenen Ebenen, auch auf dieser. Und irgendwann ist vielleicht dann der Punkt da, dass man sich sagt, vielleicht müssen wir doch mal wieder etwas politisch breiter uns aufstellen. Ja, eine andere Lösung weiß ich da auch nicht.
Also wirklich irgendwie dann, ja, also vielleicht dann das nochmal zu öffnen, also die Öffentlich-Rechtlichen sind nicht nur A, ziehen den Einfluss, also die Ministerpräsidentenkonferenz sitzt an den Geldtöpfen.
Ja.
Und es läuft auch eine offizielle Evaluierung mit dem KEF-Bericht, also Medienprofis wie Sie und vielleicht wie ich wissen halt, wie viel eine Sendeminute bei Anne Will kostet oder wie viel sie für eine aufwendige Doku kostet. Mhm. Und dann gibt's halt auch noch diese ganzen Strukturen mit ihren ganzen Gremien, also die Frauenbeiräte, die Landfrauen, die Kirchen sind irgendwo in den Gremien des öffentlich-rechtlichen Rundfunks drin. Und deswegen war halt so ein bisschen der Angriff, das sind relativ große Hierarchien, die irgendwie so ein bisschen sich an der Welt vorbei entwickeln.
Ja, und vor allem ist ja denn der von der Gewerkschaft kommt, das ist ja auch letztendlich dann einer, der irgendeiner Partei ist. Mhm. Und genauso auch aus dem Bereich der Wirtschaft und so weiter. Das ist ja alles immer so die Hintertür, dass das auch alles letztendlich Parteileute sind. Es ist ja nicht so, dass das jetzt wirklich unabhängige Leute wären, die man da hinschickt.
Nur eine Frage, wenn Sie diese Idee, also Sie können sich gerne die Mediatheke angucken, können sich auch gerne den YouTube-Kanal von Holger Kreimer angucken, wo sie zum Beispiel das hier wirklich sehr ausgiebig machen, dass also was weiß ich, Funk wieder einen Bericht gemacht hat über Shaming von irgendwas, Fußnägel, Fett oder was auch immer. Wo gibt's denn wirklich gute Ansätze im öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Also wo sind da Reformen am Werk?
Wo sind da Reformer am Werk? Also ich kann keine großen Reformer entdecken. Also
naja, gut, aber ich meine, der Podcast von NDR Info war schon relativ erfolgreich, oder? Also 16 Millionen haben Drosten in der Pandemie zugehört.
Ja.
Und es war schon
ein ja gut, aber da gibt's jetzt manche, das ist jetzt nicht unbedingt meine Meinung, aber manche, die sagen, das wäre auch ganz schön gewesen, wenn man ihm noch einen Virologen mit einer etwas anderen Weltanschauung zur Seite gesetzt hätte. Naja, dann wäre es noch spannender gewesen. Ne?
Da kann sich Kekulé anhören, den der MDR aufgebreitet hat. Also
aber Podcast, wir reden hier von Podcast. Warum wird sowas denn nicht im Fernsehen gemacht? Warum macht RTL jetzt eine Sendung Klima vor 8? Jeden Abend und die ARD sendet zeitgleich Sprüche vor 8. Das müsste doch normalerweise umgekehrt sein, wenn man mal
drüber. Ja, okay, das stimmt, okay. Stimme vor 8 ist richtig und es geht auch darum, die Diskussion Börse vor 8 gibt es ja auch immer noch mit Anja Kohl.
Wissen Sie, warum es die noch gibt?
Nein.
Das hat mir Ranga Yogeshwar vor Jahren schon im Interview erzählt, als ich den mal interviewt habe, weil die sich nicht darauf einigen können, was sie stattdessen senden. Die blockieren sich gegenseitig. Deswegen gibt es seit Jahren die Börse vor 8 immer noch, obwohl das schon längst abgeschafft werden sollte. Das ist halt typisch für die ARD.
Mhm. Also ist übrigens auch das, also Börse vor 8 ist jetzt auch, wenn Friedrich Merz was anderes will, immer noch, glaube ich, 13-14% die eigene Aktien haben. Und das Thema, ob man eine eigene Aktie hatte oder nicht, kann man so oder so diskutieren. Nur die Frage ist, das sendet ein bisschen am Willen oder auch am Interesse der Deutschen vorbei. Und
ja, natürlich.
Sie saugt sich da auch irgendwie immer eine inhaltliche Erklärung für einen großen statistischen Effekt raus. Das ist ein bisschen schwierig als in dem Medium. Aber also deswegen konnten sie sich einfach nicht ändern, weil die sich wieder gegenseitig blockieren und dann das machen, was sie immer gemacht haben.
Ja, genau.
Okay. Ja, okay. Filmförderung. Aber es ist zwar sehr teuer, aber ich persönlich finde die Idee mit den Landesstrukturen eigentlich relativ gut.
Ja, es ist ja auch Aufgabe der öffentlich-rechtlichen Regionalberichterstattung zu zeigen. Das soll ja auch weiterhin so sein. Weil das ist ja auch schwer, über den freien Markt abzudecken. Das ist ja klar, wenn ich hier jeden Abend das Hamburg-Journal zum Beispiel bekomme, wo es nur um die Hamburger Themen geht. Das muss schon ein öffentlich-rechtlicher Sender leisten. Aber man kann ja zum Beispiel ein drittes Programm machen, mit so einem Regionalfenster zwischen 18 und 20 Uhr, wo jeder seine eigenen Sachen bekommt, dann jede Region. Und ansonsten bringt man aber das Gleiche für alle. Ne? Warum muss man noch so viele dritte Sender, dritte Programme parallel betreiben?
Und also warum muss es den Saarländischen Rundfunk geben?
Oder Radio Bremen, genau, ja, ja, klar.
Genau, 600.000 Leute eigener Fernsehsender Bremen. Mhm. Und gut, okay, muss ja jetzt auch das Argument bringen, es kann natürlich auch in 3, 4, 5 Jahren irgendjemand geben, der einen YouTube-Channel macht, Bremen heute, und dann wird er sich über Werbung finanzieren von den ganzen Anbietern, die da in regional halt eben
Ja, aber das ist nicht dasselbe, weil Berichterstattung sollte auch schon dann unabhängig sein von Werbeeinnahmen und von solchen Sachen. Also das finde ich schon...
Warum?
Also da bin ich sogar ein Verteidiger der Öffentlich-Rechtlichen tatsächlich. Naja gut, also ich sag mal, wenn jetzt irgendwelche... Es gibt ja auch in Hamburg vielleicht manchmal Themen im kulturellen Bereich, wo es irgendein Kulturfestival gibt, hier auf Kampnagel zum Beispiel, das vielleicht ein bisschen anspruchsvollere Themen beinhaltet, das würde vielleicht so ein privater Anbieter gar nicht machen, weil er sagt, naja, was interessiert das die Masse, ob da irgend so ein Kulturfestival auf Kampnagel ist oder wenn es um irgendwelche anderen Themen geht, die jetzt nicht die Masse vielleicht interessieren, da sollte man schon dann auch Berichterstattung noch ermöglichen, die sich in dem Moment nicht nur um die Quote schert oder um die Werbeeinnahmen, um die Werbepartner, sondern die da auch unabhängiger ist.
Ja, aber mal ganz ehrlich muss man doch sagen, also der im Trend, um ganz genau zu sein, gibt es noch die Anteile der SPD in einigen Zeitschriften, wenn sind sie aber verschwindend klein. Es gibt ja einfach keine staatlich finanzierte Zeitung. In Frankreich ist das übrigens anders. Und da gibt's ja nun wirklich auch alles, von den großen überregionalen bis zu den Fachmagazinen für die Feuerwehrleute, Kulturveranstaltungen in Kampnagel. Es wird sicherlich linksalternative Medien geben, die darüber berichten, dass auf Kampnagel gerade mal diese oder jene Veranstaltung ist.
Ja.
Also ist das ein Argument da wirklich für zu sagen, das muss staatlich gemacht werden? Fernsehen und auch, wenn man nochmal, ich will jetzt hier so den ganz großen Bogen spannen, die lange Erzählung, die Privaten sind natürlich, also wir sind jetzt beide so ein bisschen älter, kamen ja Mitte der 80er Jahre auf, da gab es die Öffentlich-Rechtlichen schon ewig lange und die Öffentlich-Rechtlichen hatten in den 80er Jahren eine schwache Stelle in der Unterhaltung, also es war nur für Oberstudienräte halbwegs interessant. Da sind die Privaten reingegangen, haben geguckt, ja, so der Durchschnittsdeutsche und der vielleicht etwas schlechter gebildete, der will auch mal irgendwie Labertalkshows sehen und der will auch vielleicht mal dieses und jenes. Und deswegen machen wir das. Deswegen sind die Privaten heute so, wie sie waren, weil es halt einfach den staatlich finanzierten Wettbewerb gibt. Mhm. Aber es heißt ja nicht, dass man das nicht auch irgendwie anders finanzieren könnte. Also, dass die Privaten dann nicht auch diese kleinen Marktsegmente mit abgreifen.
Ja, das mag sein. Also, wenn ich mir jetzt die Hamburger Morgenpost anschaue, die ist ja nun eher am Ächzen, möchte ich mal so sagen. Also ja. Zumindest die Printausgabe. Und wie gut mopo.de jetzt läuft, die Online-Version, weiß ich nicht. Hamburger Abendblatt hat ja schon länger auch auf Bezahl-Content umgestellt, auf Paywall online. Weiß ich auch nicht genau, wie gut das läuft, keine Ahnung. Wie gesagt, also da gibt es möglicherweise aber schon noch Ebenen, wo man sagt, das kann der freie Markt allein nicht regeln, aber vielleicht haben sie auch recht. Das kann ich jetzt so final nicht beantworten. Vom Gefühl her würde ich sagen, ich finde es ganz gut, wenn sowas auch noch öffentlich finanziert auch noch mit auch betrieben wird.
Es ist halt jetzt vielleicht nochmal so, um da nur ein bisschen so den Rahmen zu machen. Dem Print geht es zurzeit ja relativ schlecht.
Ja.
Mopo hatten Sie gesagt, das ist in Hamburg ist linker Boulevard. Aber links auch nicht unbedingt schlecht, das muss man nicht mit Bildzeitung gleichsetzen. Und
mittlerweile ist es fast eine linke Bildzeitung, möchte ich mal so sagen. Ich bin doch etwas erschrocken gewesen, als ich sie in langer Zeit mal wieder gelesen habe
vor einiger
Zeit und dachte, oje, oje. Es ist aber auch nicht mehr besonders journalistisch. Also man merkt, die haben eine sehr kleine Redaktion und die gehen schon wirklich auf denen geht es, glaube ich, nicht mehr besonders gut, hast mein Gefühl.
Es ist aber an vielen Ecken so. Gisela Friedrichs, Gerichtsreporterin vom Spiegel, klagt auch darüber, dass die Häuser es nicht mehr bezahlen, dass sich Redakteure in Gerichtsverhandlungen setzen.
Ja.
Die Kanzlerin hat kritisiert, die Medien kritisiert, dass wir nicht über den Jemen berichten, den schlimmsten Krieg der Gegenwart. Das hört sie von ihren Diensten, aber sieht sie nicht im Fernsehen.
Ja, aber es ist doch spannend, dass ein Sender wie RTL und auch ProSieben und Sat.1 ja jetzt so plötzlich so auf Informationen setzen und mit einem täglichen Nachrichtenmagazin ins Fernsehen kommen und da wirklich also auch prominente Leute eingekauft haben, Jan Hofer und Linda Zervakis und so weiter, die alle von der Tagesschau kommen. Das ist doch interessant, dass es ja offensichtlich einen neuen Trend aber gibt, dass man sowas wieder jetzt doch mehr verstärkt machen will. Also mich freut das ja sehr, dass das so ist. Also insofern, gut, klar. Also wenn das jetzt tatsächlich so ist und die Privaten dann auch auf dem Segment gute Sachen liefern, ja, dann kann man natürlich irgendwann sagen, okay, dann regelt es der Markt tatsächlich von selber.
Es ist halt auch die Frage, weil die sich die Frage stellt, wie sich das jetzt ausgestalten wird. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, es könnte, wenn wir jetzt bei den Informationsangeboten bleiben, könnte es ja schon so sein, dass man einfach weiß, die Öffentlich-Rechtlichen sind sehr linksliberal in ihrer Themenauswahl und in ihren Berichten, dass ich dann sage als Privater, ja, ich versuche an Mitte-Rechts-Berichterstattung zu machen mit bekannten und guten Journalisten, um dann einfach einen Gegenpunkt zu sein. Es kann natürlich auch da sein, dass man einfach versucht, dann dieses Bedürfnis in der Gesellschaft nach, sagen wir, relativ neutraler Mitte-Rechts-Berichterstattung abzubilden.
Ja, ja, klar, natürlich. Das meinte ich ja vorhin schon mit dem öffentlichen Druck, der möglicherweise zunimmt. Denn jeder AfD-Wähler zahlt ja auch Rundfunkbeitrag. Auch wenn es den Öffentlich-Rechtlichen wehtut, ist es ja so. Und auch der hat ja sozusagen, das kann man ja kritisieren, dass es diese Partei gibt, aber er hat ja auch ein Recht darauf, sozusagen, zumindest als Wähler ernst genommen zu werden und nicht immer nur zu hören, um Gottes Willen, wie schrecklich ist diese Partei und immer oben drauf hauen. Damit schafft man kein Vertrauen von Seiten der Öffentlich-Rechtlichen für diese Leute. Also es geht vielleicht darum, dass man sich mit den Themen, die dort, um die es dort geht, dass man sich zumindest ernsthaft mit denen auseinandersetzt. Geht ja nicht darum, der AfD nach dem Mund zu reden, um Gottes Willen. Aber es geht darum, dass man die Themen, um die es da geht, zum Beispiel, wenn es Probleme mit Migrationsgeschichten gibt und so weiter, jetzt, dass man da auch vielleicht mehr auch versucht, ja, das Ganze weniger ideologisch zu machen, sondern mehr auch einfach zu sagen, wie die Sache nun mal ist.
Es ist halt, wir reden jetzt auch sehr viel so über Einschätzungen und so Meinungen. Es ist halt die Frage, wenn die Öffentlich-Rechtlichen 100% Sendezeit haben, wenn sie einen Bericht darüber machen, dass die Migrationswelle in den 2015, 2016 eben super war und dass viele Menschen sich dann dafür eingebracht haben, 30% der Sendezeit ist weg und dann kommt irgendwie ein negativer Standpunkt und sagt, ja, ist alles sehr schwierig und problematisch und soziale Probleme. Und dann sind 30 in der Mitte. Und dann, wir würden jetzt so wahrscheinlich hier angeben, dass die Öffentlich-Rechtlichen wahrscheinlich einen leichten Tick in die linke Mitte haben, dass es alles toll gelaufen ist. Also das Phänomen wird beschrieben, aber mit eher einer positiven Sicht. Und dann würde der Markt dafür sorgen, jetzt in Form der Privaten, dass es eben andere Stimmen dafür auch gäbe.
Gut, aber. Ja, also es gab ja damals vereinzelt immer wieder mal Journalisten und Journalistinnen, die sich irgendwie auch mal verplappert haben, die dann auch mal so Andeutungen machten, dass es da wohl gewisse Vorgaben gegeben habe, dass man da wohl ein bisschen positiver berichten solle und die Probleme nicht so zum Thema machen solle. Also es sickerte immer wieder mal sowas durch, wo ich so dachte, naja, also das habe ich jetzt nicht nur einmal gehört. Also es scheint ja ein bisschen was dran zu sein, ne? Und insofern, das ist natürlich, denn da sind wir halt schon fast im Bereich der Propaganda. Das geht natürlich nicht. Also da muss man sich mit denen, da kann man ja nicht der Politik jetzt nach dem Mund reden, sondern da muss man wirklich als unabhängiger öffentlich-rechtlicher Sender sagen, so, es gibt jetzt offenbar hier Probleme. Also das klassische Beispiel ist ja die berühmte Silvesternacht in Köln damals. Das müssen wir jetzt auch so berichten und so zum Thema machen, wie es nun mal ist, auch wenn es wehtut.
Dann eine andere Frage. Also, dann, okay, dann, wenn wir, jetzt haben wir den Markt hinter uns, jetzt kommen wir zum Recht. Hans-Georg Maaßen hat jetzt, ja, hat einen Gesinnungstest für öffentlich-rechtliche Journalisten gefordert. Eigentlich er nicht. Er hat aber schon angemerkt, dass es vermieden werden sollte, dass radikale, extremistische Personen Einfluss auf die Berichterstattung haben. Das Ganze hört sich so ein bisschen an nach dem Bonat-Fall letztes Jahr. Kurze Geschichte. Wer war es? Ich glaube, NDR Investigativ hat berichtet, dass Bonat, Social Media Chef der Bundeswehr, auf Instagram den Identitären folgt. Die Identitären sind in der Tat von Verfassungsschutz als rechtsradikal. Es ist so ein bisschen Apartheid, was sie so wollen. Werden vom Verfassungsschutz beobachtet. Und Hans-Georg Maaßen meinte, die Berichterstattung sei unausgewogen und so weiter. Und er möchte eigentlich, dass extremistische Kreise ja ein Sendeverbot bekommen. Könnte man das jetzt mal so als Aufhänger an diesem Punkt, können das ja jetzt ein bisschen auseinanderfriemeln, kann man da rechtlich was machen? Also es gibt natürlich so Strömungen, wo man sagt, es gibt, wir bringen Propaganda, da sind wir bei Julius Schleicher, bei Karl Schnitzler in der DDR, die wirklich sich in die, vor die Kamera gesetzt haben und irgendeine Ideologie in den Äther gehustet haben. Oder Rassenhass, je nachdem, wie man es sehen will. Wäre da eine Möglichkeit, also dass man rechtlich einfach irgendwas an meinem öffentlichen rechtlichen Rahmen so ein bisschen ändert?
Also, ich bin durchaus dafür zu sagen, dass Nachrichtenmoderatoren, Nachrichtensprecher in den öffentlich-rechtlichen Sendern absolut politisch neutral sein müssen. Das finde ich gut. Also, weil das sind neutrale Instanzen, das sind neutrale Aushängeschilder, Gesichter dieser Sendungen. Und da sollte man möglichst wenig klar sein, in welche politische Richtung die jetzt tendieren. Das Problem ist natürlich, wenn jetzt eine Aline Aboud zum Beispiel, Aline Aboud, glaube ich, wird sie ausgesprochen, die jetzt die neue Tagesthemen-Moderatorin ist, die retweetet auf ihrem Twitter-Account regelmäßig Sachen von grünen Politikern oder hat bei Funk vorher an einem Kanal mitgemacht, der heißt Die da oben. Das ist nach meinem Eindruck eindeutig eine ziemliche Propaganda für die Grüne Partei. So, da frage ich mich dann halt, das wird jetzt irgendwie weniger zum Thema gemacht, wohingegen der NDR ziemlich fremdelt offenbar mit Konstantin Schreiber, der ist ja auch jetzt neuer Tagesschau-Sprecher. Der hat einen satirischen Roman geschrieben, der heißt Die Kandidatin. Da geht es um ein Deutschland in 20 Jahren. Das sozusagen im Grunde genommen fast so eine Schreckensvision einer überwogen Gesellschaft darstellt. Also es gibt eine Diversitätsquote in Deutschland und so weiter. Also das ist also, wo also wirklich dieses Ganze, was wir jetzt unter Cancel Culture kennen, dass das alles auf die Spitze getrieben wurde in 20 Jahren. Und es geht halt auch darum, dass eine Spitzenkandidatin der ökologischen Partei, so nennt er sie, wahrscheinlich meint er die Grünen, die aber auch Migrationshintergrund hat, dass die also sozusagen die Chance hat, die erste Kanzlerin mit muslimischem Hintergrund zu werden. Und da ist halt jetzt so, dass man noch ein bisschen hört, dass der NDR nicht besonders erbaut war darüber, dass der diesen Roman veröffentlicht hat. Und da frage ich mich halt, gut, wenn man ihn jetzt angeht, muss man die andere Dame aber genauso angehen, wenn sie halt grüne Politiker retweetet. Also dann würde das muss eben für alle gelten und für alle politischen Richtungen. Dann bin ich damit einverstanden. Das finde ich dann auch gut, ne? Das meine ich damit. Also man kann ja nicht bei dem einen das kritisieren und bei dem anderen sagen, na ja, aber da ist die politische Richtung ja in Ordnung, dann lassen wir das mal durchgehen.
Okay. Ja, also vielleicht nochmal so ein Hintergrund, auch für die Jüngeren. Ich kann heute schon 30-Jährige verstehen, die einfach keine Lust haben, mehr Fernsehen zu gucken oder Zeitung zu kaufen, weil man auf Social Medias praktisch die politischen Meinungen, Einschätzungen, Einordnungen, je nachdem, wie man es nennen will, von Journalisten sowieso bekommt. Und das ist ja halt das Problem. Also die eine wählt die Grünen, die andere findet irgendwie, sagen wir mal, CDU-Standpunkte besser. Wir wissen ja im Prinzip alles über Journalisten, dass man irgendwie eine Regelung findet, dass die Öffentlich-Rechtlichen sich dann nicht mehr außerhalb dessen, was sie versenden, wirklich politisch äußern. So, damit man diese Diskussion nicht mehr hat, sondern dass sie eine gewisse Neutralität haben. Damit sie, ja, man kann so sagen, man nimmt öffentlich-rechtliche Journalisten so ein bisschen in Anspruch wie Richter, die sich eigentlich nicht im Mäßigungsgebot haben, sich
Ja, das.
politischen Fragen einfach nicht öffentlich äußern dürfen, damit wir jetzt nicht diese Diskussion haben.
Genau, das ist ja der berühmte Spruch von Hans Joachim Friedrichs damals, der sagte, ein guter Journalist darf sich mit nichts gemein machen, auch nicht mit einer guten Sache. Also er ist nur der Berichterstatter, der neutrale Berichterstatter. Ja, das wäre schön, aber es gibt ja eine Frau Reschke zum Beispiel, die ja sogar propagiert, dass man Haltung haben sollte als Journalist, womit sie ja nichts weiter meint, als ein Journalist sollte klar deutlich machen, welche Meinung er vertritt. Das ist ja ihre Meinung. Und das finde ich den falschen Weg, in der Tat, ja. Aber keine Ahnung. Also ich glaube, da ist die Büchse der Pandora einfach geöffnet.
Ja.
Wenn man einmal weiß, was für eine Haltung ein Journalist hat, dann weiß man es ja. Das kriegt man ja nicht mehr weg. Also
Ja,
insofern.
klar können wir auch, wir können ja auch Normalbürger nicht aus seinen Prägungen raus.
Nee.
Nur die Frage ist ja die einfach, was ich meine ist, wenn also Journalisten haben ja immer den Anreiz oder müssen eigentlich sich profilieren, müssen sich meinungsstark sein und zu diesem und jedem Kommentar eine Einordnung zu kommen, dann geht es die Karriereleiter einen Schritt weiter hoch. Beziehungsweise wir beide kennen ja nun Medienbetrieb, das sieht dann wirklich auch in den Häusern immer schlechter aus. Das heißt, viele der besseren Köpfe oder der bekannteren Köpfe im Journalismus machen sich heute selbstständig und bauen eigene Medienproduktionen auf, weil es im digitalen Zeitalter auch geht. Ja, also, wie soll ich sagen, nennen wir ihn mal Richard Gutjahr. Hatte eine spannende Karriere beim Bayerischen Rundfunk. War Sprecher, hatte eine große Bekanntheit in dem Völkchen und macht sich jetzt selbstständig und wäscht jetzt schmutzige Wäsche über den Bayerischen Rundfunk. Kann man das irgendwie rechtlich regeln, dass man solche Phänomene im Medienbereich nicht mehr hat?
Also, dass man was nicht mehr hat, dass er die schmutzige Wäsche wäscht, oder
Dass er
was?
die schmutzige Wäsche wäscht, dass er im Prinzip Verschwiegenheitspflicht hat, damit er im Prinzip auch diesem Anspruch der öffentlichen Rechtlichen gerecht werden kann. Ja, unparteilich überparteiisch zu sein.
Naja, wenn er aus dem Betrieb raus ist und nicht mal bei den Öffentlich-Rechtlichen ist, kann er doch machen, was er will. Also, da verstehe ich jetzt das Problem nicht. Oder Sie meinen also, wenn man bei den Öffentlich-Rechtlichen einmal war und man ist da raus, sollte man darüber auch nicht reden dürfen?
Ja,
Oder
ich meine, sorry, das gilt ja
warum?
für Justizbeamte auch. Das gilt auch für Richter.
Weiß ich
Die
nicht.
möchten ja auch nicht die, ja, sorry, aber es ist halt, natürlich ist es eine Einschränkung der Meinungsfreiheit, aber die haben sie ja im öffentlich-rechtlichen System ja auch.
Ja, aber ich bin ganz dankbar, dass es so einige ehemalige Leute wie Wolfgang Herles, der früher mal die Hauptstadtredaktion im ZDF geleitet hat, oder wie Herr Klinkhammer, der früher bei der Tagesschau war, dass die heute auch durchaus auch kritisch sagen, wie das so läuft hinter den Kulissen von diesen Redaktionen. Ich finde das ganz wichtig. Also da finde ich, das wäre für mich nicht gut, wenn man sozusagen, also das würde ja im Prinzip heißen, dass man jetzt gar nicht mehr mitbekommt, was hinter den Kulissen läuft bei den Öffentlich-Rechtlichen.
Ja, gut, aber ich meine, der österreichische Rundfunk hat es mal versucht, wirklich seinen Leuten zu verbinden, wenn wir hier im Dienstverhältnis sind, dann dürft ihr irgendwie den Kantinenplan kommunizieren, aber ihr dürft nicht eure politischen Meinungen abgeben.
Ja, wenn
Und
wir im
die,
Dienstverhältnis sind, ja, das verstehe
okay,
ich.
also
Aber wir reden ja von Ehemaligen.
okay, von ehemaligen. Okay,
Ja.
aber muss man auch sagen, es ist auch so eine Perle des Journalismus. Wie heißt er noch? Armin Wolf
Ja.
gilt als einer der besten Kommentatoren. Also das ist die Primetime in Österreich, das was in Deutschland Klaus Kleber ist und
Ja.
war, wo er praktisch sich auf Social Media aber auch wirklich zu jedem politischen Thema alle 2, 3 Minuten äußert.
Also bei Armin Wolf ist es ja so, es ist ganz klar und eindeutig, und da macht er auch kein Hehl draus, dass er natürlich links steht politisch. Ja. Aber man muss bei ihm wirklich eben anerkennen, der nimmt auch Grüne und Sozialdemokraten und alle nimmt er in Interviews genauso auseinander. Also man merkt in seinem Job, in der Sendung, wenn er diese Zeit im Bild da macht, geht er mit jedem hart um, also egal welche Partei. Und da sage ich wiederum, okay, das ist denn die Art von Professionalität, die ich gut finde. Also man weiß, wo er politisch steht, aber er lässt es in seinem Job, in der Sendung jedenfalls nicht durchblicken.
Okay. Es ist ja halt die Frage, also ja, das sehen wir Medienprofis wahrscheinlich ähnlich, gilt also auch in Europa, also da ist es nochmal die BBC rauszunehmen, die sind einfach anders, das ist auch immer noch sehr, sehr guter öffentlich-rechtlicher Journalismus, aber in Kontinentaleuropa ist er wirklich einer der Guten. Die Frage
Ja,
ist nur,
im
dass
ORF ist ja auch interessant, noch ganz kurz erwähnt, beim ORF ist ja auch interessant, dass die ja keinen einzigen YouTube-Kanal betreiben. Das ist denen ja von der Medienanstalt in Österreich untersagt worden.
Ja,
Und
okay.
ganz klar gesagt hat, ihr seid öffentlich-rechtlich, ihr könnt nicht bei einem privaten kommerziellen Konzern Content verbreiten. Das ist nicht, das ist, das, 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 da widerspricht sich etwas. In Deutschland wird das rauf und runter gemacht. Ich weiß nicht, wie viele YouTube-Kanäle die öffentlich-rechtlichen betreiben, es sind Hunderte. Also das ist der große Unterschied schon mal, ne?
Und sie treten natürlich dann und sind staatlich finanziert und leisten Wettbewerb. Ja, es ist halt
Ja.
wirklich die Frage, ne? Also kann man so sehen oder so sehen. Sie müssen halt, die Öffentlich-Rechtlichen haben 8 Milliarden aus vom Privatbürger und gehen dann dahin, wo die jungen Leute auch sind. Aber man
Das
kann
ist
es halt
aber
auch sehen.
ein lächerliches Argument. Wenn ich guten Content mache für junge Leute, dann kommen die jungen Leute auch. Das ist immer so ein komisches Argument zu sagen, na ja, wir müssen dahin, wo die jungen Leute sind. Ja, Entschuldigung, ich meine, wie gesagt, also als Jan Böhmermann mit seinem Neo-Magazin auf dem Höhepunkt war, da ist das auch immer zuerst in der ZDF-Mediathek gezeigt worden, bevor es dann im linearen Fernsehen 2 Stunden später lief. Und dann gab es einen riesigen Run auf die ZDF-Mediathek, auch und von Jüngeren.
Ja.
Also da muss man eben gutes Programm machen und die jungen Leute erreichen. Man kann auch nicht mit dem Argument kommen, na ja, wenn wir unseren eigenen Mediathek machen, dann kommen die jungen Leute ja nicht. Wir müssen ja auf YouTube präsent sein.
Das ist auch
Ist
völliger,
Quatsch.
ist übrigens auch völliger Unsinn. Also die Mediatheken
Ja.
sind noch relativ erfolgreich.
Natürlich. Wichtig wäre natürlich vor allem jetzt mal, dass alle öffentlich-rechtlichen Sender zu einer großen Mediathek endlich werden. Das ist
Ja,
ja auch
okay.
so ein
Ja.
Wahnsinn, dass die nicht in der Lage sind, das mal zu machen. Jetzt wollen sie zumindest sich gegenseitig verlinken. Das ist ja schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung, dass sie mal
Ja,
zumindest ZDF und auf ARD
ja.
verlinken und umgekehrt. Aber dass sie alle zusammen zu einer riesigen öffentlich-rechtlichen Mediathek werden, das kriegen die nicht gebacken. Weil da wieder die ganzen Gremien sind, die sich wieder gegenseitig blockieren und das ist ein Irrsinn. Das ist wirklich unglaublich.
Ich kann da auch nur, das kann ich eigentlich auch nur bestätigen. Es war schon in der Debatte, dass 2005, als wir gesagt haben, jetzt kommt YouTube, jetzt wird Internet so stark, dass man einfach diese linearen Dinger überwinden kann. Also niemand muss mehr irgendwie pünktlich um 7:45 zu Hause sein, wenn der Film anfängt, sondern man kann einfach dann gucken, wenn man will. Da war der erste Versuch, dieses Konzept umzusetzen. Also alles wird in die ganzen öffentlich-rechtlichen Inhalte werden in eine Mediathek gebündelt. Die öffnen auch ihre Archive. Das heißt, man muss nicht irgendwelchen Trash gucken. Man kann die guten Kinderfilme aus den 70er Jahren gucken. Dann gab da lange wieder nichts. Jetzt habe ich mal irgendeinen Vorstoß von Willem, dem ARD-Chef, gehört. Im Zuge von Wieso, dass er das machen will, aber bislang ist da nichts passiert. Es ist halt einfach, die Öffentlich-Rechtlichen sind halt so zusammengesteckt, dass die einfach nicht mehr wirklich führungsfähig sind. So kann kaum sich einer noch richtig durchsetzen. Ja, da sind wir wieder bei dem Ursprungspunkt. Also vielleicht.
Naja, man müsste einfach natürlich die Größe haben, zu sagen, wir beauftragen ein unabhängiges Gremium, das das Ganze macht. Also, dass man gar nicht erst die ganzen Gremien damit einbezieht und jeder will da seine Schäfchen im Trockenen haben, sondern dass man sagt, okay, wir beauftragen jetzt außerhalb sozusagen eine Gruppe von Leuten und die machen das. So, fertig. Also das ist ja der Punkt, ne, dass man ja sich nicht traut, das wenigstens dann auch mal in unabhängigere Hände zu geben.
Wo wir gerade beim Thema BBC sind, viele sagen, das ist ja immer noch der beste öffentlich-rechtliche Rundfunk. Würden Sie das so zustimmen und wäre es dann nicht die Sache zu sagen, ja, die BBC, also keine Toten in den Nachrichten, keine und neutrale Berichterstattung, wirklich so ein lineares Schema. Also was wir jetzt dazu sagen muss, Question Time ist so ein Townhall-Format, da geben Sie mit einem politischen Thema in irgendeine Stadt. Dann laden Sie da 6 Leute immer ein, davon sind dann 2 Rechte Politiker, 2 linke Politiker und 2 aus der Gesellschaft. Und dann stellen die Bürger Fragen und der Moderator macht das, was er machen soll, moderieren. Wäre das nicht die Lösung? Also der Umbau nach der BBC?
Naja, zunächst mal stellen wir mal fest, dass die BBC im Jahr nur 4 Milliarden Euro kostet, während unsere hiesigen über 8 Milliarden kosten. Also, und die britische Bevölkerung ist ja nur geringfügig kleiner als die deutsche.
Wir sind also, 60 Millionen zu, wir sind 82.
Genau. Und insofern, da scheint ja schon mal irgendwas unter dem Gesichtspunkt besser zu laufen. Ja, auf jeden Fall. Also da ist einfach eine andere Tradition auch was die Debattenkultur angeht. Ist in Österreich aber auch. Also ja. Da haben wir einfach in Deutschland, ich weiß nicht, woran das liegt, aber da könnte man jetzt sehr ins Tiefenpsychologische gehen mit Nazi-Vergangenheit und was weiß ich und keine Ahnung.
Ich glaube, es liegt halt einfach so, also es gibt da auch Erklärungen zu. Ja. Das liegt schon an der Parteienlandschaft. Wenn ich eine Zeitung verkaufen will in Großbritannien, dann sind entweder die ist Labour oder die Tories in der Macht, aber in der Zwischenzeit sind die Parteien eigentlich tote Höhlen. Das ist in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg anders. Also die SPD muss immer ihren Landtag gewinnen und die CDU muss es auch und die Grünen jetzt auch und ähnliches. Und das heißt, es macht, wenn ich die Häuser aufstelle, schon irgendwie Sinn, Medien irgendwie eine Linie zu haben, eine Blattlinie. Das war traditionell, die Mopo ist links, die Welt ist rechts, Frankfurter Rundschau ist ganz links außen, die Linksliberalen wie Zeit, Spiegel waren so in der Mitte, dann macht das schon Sinn. Und das ist in Großbritannien im Parteiensystem. Und das ist auch einfach der Journalismus. Also News and News and Views and Views, das ist so eine schwarze Linie, die durch die Zeitung geht und irgendwo steht dann da, was in der Welt passiert und darunter, wie das der Journalist so und so einordnet. Und gut, das ist schon anders.
Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass der Boulevardjournalismus auch noch schlimmer ist in Großbritannien. Also die Sun und so weiter. Da ist ja die Bild sogar noch ein anständiges Blatt dagegen. Also das sind die andere Seite der Medaille. Ja, das
ist absolut klar. Ich finde, da wo sie irgendwie, wir kennen jetzt Medienprofis, da gab es auch mal so Skandal, die News of the World ist eingestellt worden, weil sie sich in Ermittlungen der Staatsbehörden eingeschaltet haben. Da sind ein paar von Richter gelandet. Liegt aber auch am Medienrecht da. Also das würde in Deutschland auch einfach alles sehr schnell, sehr strafbar werden. Es ist richtig, aber irgendwie brauchen wir ja eine Idee, wo es jetzt in die Zukunft mit den Medien oder vielleicht mit dem Öffentlich-Rechtlichen hingehen sollte. Könnte die BBC schon wenigstens in Ansätzen sein, oder?
Ja, ist richtig, ja, genau. Okay. Also zumindest ist sie effizienter, sie ist billiger, sie hat nicht so viele Radio- und Fernsehsender, was natürlich daran liegt, dass nicht wie bei uns ein föderaler Staat, sondern ein zentralistischer. Aber gut, das ist ja wurscht letztendlich. Also trotzdem ist die Idee oder die Struktur ist mir auch sympathisch. Absolut.
Gibt's denn noch, also ist es in Europa nicht auch insgesamt ein Thema? Also weil Digitalisierung wird ja alle europäischen Nationen irgendwo betreffen. Dass man da irgendwo mal sagen kann, die Dänen machen das schon relativ gut oder die Belgier oder wer auch immer?
Ich habe jetzt nicht, bin jetzt nicht aktuell darüber informiert, wie das in anderen europäischen Ländern so ist, keine Ahnung. Also was ich interessant finde, das ist aber weit weg am anderen Ende der Welt, das ist Neuseeland, wo man auch öffentlich-rechtliches Fernsehen komplett abgeschafft hat und man hat sogenannte Arts Councils. Das heißt, das sind Gremien, bei denen kann man sich bewerben für Fördergelder, okay. auch als YouTube-Kanal und auch als privater Anbieter und sagen, hier, ich mache ein Literaturmagazin, da hätte ich gern ein bisschen Fördergelder dafür, weil ich ja was für die Kultur tue. So und das finde ich, das ist natürlich ein sehr harter Schritt, ne, aber das finde ich, da finde ich zum Beispiel auch sehr spannend, das so zu machen, weil damit würde man ja auch sowas wie YouTube und andere Inhalte oder auch RTL oder auch Privatsender erhöhen in der Qualität, wenn die also auch die Möglichkeit hätten, bestimmte Programmteile mit öffentlichen Geldern finanziert zu machen. Es würde ja insgesamt eine Anhebung des Niveaus bedeuten.
Okay, ja, das kann man wirklich so, das wäre dann wirklich so, dass ich, dass praktisch jeder Medientreibende sich um Fördergelder betragen muss, ähnlich wie die Wissenschaft finanziert ist.
Genau, also, genau.
Dass ich also einfach einen Antrag schreibe, ich möchte dieses und jenes machen.
Ja.
Weil was man wahrscheinlich, also es werden ja viele der Bildungsbürger irgendwie so auf YouTube und auf digitale Plattformen immer noch so naserümpfend gucken. Aber es gibt natürlich eben auch, Sie vielleicht, aber es gibt auch noch Thilo Jung und es gibt andere, die nun wirklich Projekte machen, die eigentlich in die Öffentlich-Rechtlichen gehören, also die 2-3 Stunden lang Politiker-Interviews versenden. Das war und ist eigentlich ein Job, den die Öffentlich-Rechtlichen hätten machen müssen.
Ja, das ist richtig.
Sie wollen ja wirklich, also wirklich radikal gehen und sagen, definiert, was ein öffentlich-rechtlicher Anspruch ist. Und dann kann sich aber auch jeder aus der Gesellschaft irgendwie dafür bewerben.
Also ich finde,
das wäre so, wie ich es
das Problem ist,
Seeland verstehe.
Ja, das ist natürlich ein sehr, sehr langfristiges Ziel. Mir ist natürlich völlig klar, man kann bei dem riesigen System, was sich da im Laufe der Jahrzehnte aufgebaut hat in Deutschland, kann man nicht von heute auf morgen sagen, so, jetzt machen wir den Laden hier dicht und jetzt machen wir was anderes. Das geht natürlich nicht. Aber man muss zumindest die Bereitschaft zeigen, mal in diese Richtung zu gehen. Das ist ein langer Prozess natürlich, aber ich sehe das nicht. Im Gegenteil, die ARD setzt ja jetzt noch weniger auf Informationen. Der Weltspiegel wird in Montagnacht jetzt verschoben vom prominenten Sonntag Vorabendplatz. Es soll weniger Politmagazine geben. Dafür soll es mehr Comedy geben. Das ist ja jetzt der neue Plan der Frau Strobel, der ARD-Chefin, die übrigens die Tochter von Wolfgang Schäuble ist, auch interessanterweise.
Netzwerke in den Medien, ja.
Ja, ja. Und da sehe ich sehe einfach die Bereitschaft nicht. Ich sehe genau die andere Richtung, dass die Öffentlich-Rechtlichen noch mehr auf die Quote setzen wollen, weil sie glauben, sie haben nur eine Existenzberechtigung, wenn sie eine gute Quote bringen. Das ist deren Wahn, in dem sie leben. Aber damit schaffen sie sich immer nur mehr Kritiker und mehr Leute, mehr Feinde, weil selbst Journalisten, die bisher sehr stark immer noch die Öffentlich-Rechtlichen verteidigt haben, zum Beispiel hier Niggemeier und Rosenkranz über Medien machen, die sind ja auch mittlerweile schon, dass sie sagen, das geht so einfach nicht, was die Öffentlich-Rechtlichen da machen. Also das, man sieht ja auch, selbst bei den Journalisten, die eigentlich noch da auf sehr, sehr zugetan waren, wenden sich mittlerweile ab.
Das stimmt.
Also das ist, und wenn die öffentliche Meinung so stark gegen die Öffentlich-Rechtlichen sich wendet, ja, dann können sie machen, was sie wollen. Dann werden sie nicht mehr drum herum kommen, dass die Politik sich dem annehmen muss. Und es ist schade, dass leider nur die AfD eine solche Linie vertritt, in Ansätzen auch die FDP und alle anderen Parteien, auch aus Proporzgründen letztendlich, da noch überhaupt nichts durchblicken lassen, dass sie auch da in die Richtung gehen wollen.
Weil irgendwann, wenn es jetzt wirklich keine Änderungen gibt mehr, dann ist das irgendwie eine leere Hülle, die keiner mehr guckt. Und man schaut da halt rein, wenn man wissen will, was Linksliberale so von der Welt denken. Und das war's dann eigentlich.
So, also genau. Und das Ganze kostet 8 Milliarden Euro.
Das Ganze kostet 8 Milliarden Euro. Aber Geld wäre es denn, aber es wäre jetzt einfach schon sinnvoller, dass man ihn nicht mehr zugestattet, wirklich pausenlos nochmal, wenn das Geld wieder nicht reicht, nochmal eine Erhöhung. Das wäre so eine kurze Stellschraube, dass mit ein bisschen Druck in das System reinkommt, sich mal irgendwie anzupassen und zu verändern.
Keine Ahnung, sie werden es wieder versuchen. Ich weiß es nicht, ob Sachsen-Anhalt da auch weiterhin das durchhält oder man wird es sehen. Es ist jedenfalls mittlerweile auch in der öffentlichen Meinung schwerer durchzusetzen, diesen Beitrag noch weiter zu erhöhen. Das ist so mein Eindruck.
Alles klar. Wir werden sehen, werden sich ja wahrscheinlich die nächsten 10 Jahre uns auch noch weiterhin beschäftigen.
Ja, wohl wahr.
Alles klar. Herr Kreimeyer, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen.
Alles klar. Ja, alles wird virtuell. Die Digitalisierung findet wieder eine Anwendung. Es geht ums digitale Kraftwerk. Ja, was verbirgt sich dahinter? Wir machen hier uns einmal einen kleinen Erklärfilm mit der Netzo-Lotze und es geht eigentlich um die Frage, dass man wie bringt man Angebote und Nachfrage nach Energie, Strom und Wärme zusammen und wie nutzt man da relativ gut die Digitalisierung? Und das schauen wir uns jetzt einmal an.
Können Sie sich vorstellen, dass es jetzt schon elektrische Geräte gibt, die sich automatisch immer dann an das Stromnetz zuschalten, wenn der Strom besonders günstig ist, ohne dass Sie sich darum kümmern müssen? Wie zum Beispiel Ihre Speicherheizung oder Wärmepumpe, die sich immer dann auflädt, wenn gerade ein Stromüberschuss besteht und der Strompreis besonders günstig oder sogar negativ ist. Oder dass der Strom aus Ihrer Photovoltaikanlage automatisch an Verbraucher weiterverkauft wird, wenn er Ihren Eigenverbrauch übersteigt. Zum einen können Sie beim günstigen Strombezug sparen, zum anderen bei der Stromproduktion verdienen. Und Sie haben darüber mit Ihrem Laptop oder Ihrem Smartphone immer die exakte Kontrolle. Möglich macht dies das virtuelle Kraftwerk bzw. Virtual Power Plant, die Energieinfrastruktur von morgen, die Energieerzeuger und Verbraucher miteinander intelligent verbindet. Und wie das alles genau funktioniert, das zeige ich Ihnen in diesem Film. Um Stromangebot und Nachfrage bestmöglich aufeinander abzustimmen, müssen jedoch Wege gefunden werden, die Stromerzeugung und den Stromverbrauch steuerbar zu machen. Dies erfolgt durch die zunehmende Digitalisierung und durch das Internet der Dinge. Energieerzeugungsanlagen und Energieverbraucher werden über geschützte, verschlüsselte Datenleitungen vernetzt. Bedarf und Erzeugung werden somit optimal aufeinander abgestimmt und die Stromverbraucher werden je nach Stromangebot flexibel zu- oder abgeschaltet. Ein virtuelles Kraftwerk vernetzt also viele Einzelanlagen wie Windenergieanlagen, Photovoltaikanlagen, Kleinwasserkraftwerke, Biogasanlagen oder Mini- und Mikroblockheizkraftwerke, berücksichtigt aber auch konventionelle Energieerzeugungsanlagen der Energieerzeuger. Durch die Anbindung an ein Datennetz kann aus mehreren, auch weit voneinander entfernten Einzelenergieanlagen ein Kraftwerksverbund entstehen. Dies ist besonders dann relevant, wenn bei nachhaltiger Stromproduktion temporäre Wetterbedingungen ausgeglichen werden müssen. Damit ein Energieanlagenbesitzer einen Beitrag zur Energieerzeugung leisten kann, muss er seine Photovoltaik- oder Biogasanlage mit dem virtuellen Kraftwerk verbinden. Die gesicherte Anbindung an einen Kraftwerksverbund erfolgt über eine verschlüsselte Schnittstelle. Dies kann eine separate Steuerbox oder auch ein intelligenter Stromzähler sein. Es bieten sich dadurch einige interessante Vermarktungsmöglichkeiten für die Energieanlage, wie zum Beispiel über die EEG-Direktvermarktung oder die Regelenergievermarktung. Und wie das genau funktioniert, zeige ich Ihnen. Normalerweise verkauft der Betreiber einer Energieanlage seinen Strom an den zuständigen regionalen Netzbetreiber. Dabei erhält er in der Regel eine Vergütung, die über dem durchschnittlichen Strommarktpreis liegt, die EEG-Vergütung. Über die Direktvermarktung hat der Betreiber aber auch die Möglichkeit, seinen erzeugten Strom direkt an einen interessierten Abnehmer zu verkaufen. Finanzieller Anreiz stellt dabei das Marktprämienmodell dar. Es umfasst die Marktprämie selbst, den Marktpreis sowie einen Bonus. Dieser Bonus soll Anlagebetreiber für den Mehraufwand, welcher aus der Direktvermarktung entsteht, entschädigen bzw. zusätzlich vergüten. Da Photovoltaik- oder Windkraftanlagen immer den aktuellen Wetterbedingungen unterliegen, wird für diese Anlagen vom Staat ein höherer Bonus bezahlt, Betreiber von Biogasanlagen können zusätzlich eine Flexibilitätsprämie erhalten. Bei Anlagen mit einer Leistung von mehr als 100 Kilowatt ist seit 2016 die Direktvermarktung sogar verpflichtend vorgeschrieben. Wir binden deshalb Ihre Erzeugungsanlage technologieunabhängig an unser virtuelles Kraftwerk an. Ob Sie Ihren selbst erzeugten Strom teilweise selbst verbrauchen oder voll einspeisen, wir nehmen Ihnen nicht nur den Strom ab, sondern kümmern uns auch um die gesamte Logistik und das Energiemanagement. Sollte Ihre Anlage sogar über eine gewisse Flexibilität verfügen, helfen wir Ihnen, diese ideal einzusetzen. Somit holen Sie nicht nur das Maximum aus Ihrer Anlage heraus, sondern leisten auch noch einen wertvollen Beitrag zur Stabilität des gesamten Energiesystems. Aber was haben Sie als Verbraucher vom virtuellen Kraftwerk und wie können Sie Ihre Anlage einbinden? Zum einen wäre es Ihnen möglich, Energieerzeuger und Energieverbraucher gleichzeitig zu sein. Dies ist innerhalb eines regionalen Stromverbundes möglich und nennt sich Regionalstrom. Beim Regionalstrom wird der Strom bei regionalen Erzeugern eingekauft und an regionale Verbraucher wieder verkauft. Dies ist im Grunde genauso wie mit den Äpfeln oder Eiern vom Landwirt aus der Region. Zukünftig kann auch der Strom direkt vom Nachbar bezogen werden. Nachhaltig, regenerativ und vor allem partnerschaftlich. Auch die Transparenz ist gewährleistet. So kann jeder Verbraucher immer genau sehen, woher sein Strom in diesem Moment kommt. Aber auch weitere moderne Konzepte bieten sich für Verbraucher an, mit ihren elektrischen Geräten Teil des virtuellen Kraftwerks zu werden. Kommen Sie mit! Ein Verfahren, um verbraucherseitig die Stromnachfrage zu beeinflussen, ohne das Angebot bei der Stromerzeugung zu verändern, nennt sich Demand-Side-Management. Kommt es zu Engpässen in der Stromerzeugung, beispielsweise bei Ausfall eines großen Kraftwerkes oder bei großem Bedarf an elektrischer Energie in der Mittagszeit, lassen sich auch gerade nicht benötigte Stromverbraucher abschalten. Und zwar anstatt weitere Kraftwerke zuzuschalten. Der Stromkunde erhält dann einen Preisnachlass auf seinen Stromtarif. Aber auch wenn zu viel Strom im Netz vorhanden ist, unterstützt das Demand-Side-Management. Hierfür gibt es überall Potenziale, ganz gleich ob bei großen Industrieanlagen oder im privaten Umfeld. Durch Lösungen für flexible Anlagen kann genau dann eine Speicherheizung, ein Speicher, eine Industrieanlage oder eine Wärmepumpe automatisiert eingebunden werden, wenn im Stromnetz viel Strom angeboten wird, der dann in der Regel auch viel günstiger ist. Wie Sie sehen, bedeutet die Vernetzung von Erzeugungs- und Verbrauchsanlagen zu einem virtuellen Kraftwerk nicht nur in
Um das Ganze nochmal ein bisschen konkreter zu machen, schauen wir uns jetzt ein Praxisbeispiel an, wie man eine Biogasanlage ans Stromnetz intelligent koppelt.
Eine Biogasanlage im Weserbergland. Das Besondere, hier in Höxter hat der Energiewirt Stefan Dohmann eine flexible Biogasanlage errichten lassen. Das heißt, das Blockheizkraftwerk produziert Strom nach einem intelligenten Fahrplan. Je nach Bedarf wird es hoch oder runter gefahren, manchmal sogar im Viertelstundentakt.
Zum einen ist es so, dass man an der heutigen Zeit gemessen eigentlich dann produzieren sollte, wann die Strompreise gut sind. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass eine flexible Biogasanlage ganz andere Kapazitäten hat. Also ich kann viel effizienter auf Störfälle reagieren. Ich kann beispielsweise, wenn ich ein BHKW-Problem habe, viel länger Gas speichern. Und ich kann, wenn ich zu viel Gas habe, durch längere BHKW-Laufzeiten auch wesentlich schneller mein Gas abbauen.
Zwei Fermenter mit überdurchschnittlich großen Hauben können das Biogas länger als üblich speichern. Es wird dann im BHKW zu Strom umgewandelt und eingespeist, wenn der Börsenpreis für eine Kilowattstunde entsprechend hoch ausfällt. Dafür sorgt ein Direktvermarkter.
Der tägliche Aufwand ist eigentlich relativ gering. Es wird einmal in der Woche mit dem Direktvermarkter kommuniziert und abgesprochen, wie der wöchentliche Fahrplan aussehen soll. Und am Tag selber, wenn Probleme auftreten, habe ich jederzeit die Möglichkeit, den Fahrplan individuell für mich abzuändern.
Und alles mit Hilfe der Fernwirkeinheit übers Internet. Sie verbindet die Anlage mit dem zentralen Leitsystem. Von dort aus werden die flexiblen Anlagen wie ein einziges virtuelles Kraftwerk gesteuert, zum Vorteil des Anlagenbetreibers und des Direktvermarkters.
Wenn Anlagenbetreiber ihre Biogasanlage flexibilisieren, haben sie die Möglichkeit, an verschiedenen Märkten teilzunehmen und mehr Erlöse zu generieren. Das ist der Regelenergiemarkt und die bedarfsorientierte Eisenweisung über die Strombörse. Und da kommen wir dann als Direktvermarkter ins Spiel. Wir geben dem Kunden Preisprognosen und geben ihm eine Empfehlung, auf welchem Markt er seine Flexibilität wann am besten verkaufen kann, sodass wir zusammen davon profitieren können.
Grundsätzlich kann jede Biogasanlage zu einer flexiblen umgerüstet und in das virtuelle Kraftwerk eingebunden werden. Zwei Varianten sind dabei denkbar.
Entweder man überbaut die Anlage oder man fährt die Anlagenleistung zurück. Anlagenleistung zurückfahren kann im Prinzip jeder Anlagenbetreiber, könnte das machen. Da muss man aber gucken, wie alt ist das BHKW. Ist es möglich, dass diesen Lastplan, den man direkt mit dem Direktvermarkter erstellt, ist das möglich, ist das realisierbar mit dem alten BHKW, was schon am Standort steht? Oder muss ein neues gekauft werden, also die Anlage überbaut werden und zusätzlich installierte Leistungen vorgeschaltet werden?
Damit das aber auch im Volllastbetrieb gefahren werden kann, muss die Anlage ertüchtigt werden. Der Netzeinspeisepunkt muss passen, der Trafo muss passen, die Leitungsquerschnitte müssen reichen. Die Gaszuführung muss darauf ausgelegt sein. Die Gasqualität darf darunter nicht leiden. Das heißt, das Gas muss entsprechend sauber sein, entschwefelt sein, gekühlt sein, damit es trocken ist. Und dann kann ich einen solchen Betrieb starten.
Eine Investition, die unter Umständen sechsstellig ausfällt. Dennoch gehört flexiblen Biogasanlagen die Zukunft. Denn Anlagen wie die in Höxter sorgen im Verbund dafür, dass sich Stromerzeugung und Nachfrage zu jedem Zeitpunkt decken.
Ja, alles wird immer virtueller, eben auch das Kraftwerk. Haben wir mal einen kleinen Einblick bekommen. Wird natürlich auch ein größeres Thema werden. Bis dann. Ja, die Sommersaison nähert sich und damit werden uns auch wieder Festivals begeistern können. Nachhaltigkeit auf dem Festival ist auch was Neues. Natürlich ein gesellschaftliches Thema, was ich hier auch schon häufiger bei den Zukunftsmachern gehabt habe. Aber jetzt eben um Festivals. Wie werden Festivals ökologischer und nachhaltiger? Wir schauen uns zum Überblick, wie gehabt, mal ein, es ist ein Festival, auf dem ich auch schon war, Summer's Tale, in, südlich von Hamburg, glaube ich 40 Kilometer südlich, an was an Nachhaltigkeitsmaßnahmen so mal durchgeführt worden ist.
Das Summer's Tale Festival hat sich auf jeden Fall Nachhaltigkeit auf die Flaggen geschrieben und das sieht man hier auch wirklich an allen Enden und Ecken. Hier zum Beispiel ist ein Greenpeace-Stand und ein Viva Con Agua-Stand und da gehen wir jetzt mal hin und werden uns mal ein bisschen was erzählen lassen. Ich bin jetzt am Greenpeace-Stand und Greenpeace und das Summer's Tale Festival, die passt ja schon irgendwie zusammen, oder?
Auf jeden Fall, ja, klar.
Das heißt, wie arbeitet ihr zusammen hier auf dem Festival?
Ja, wir haben einen Stand und wir haben zwei Eisbären, ein Mama-Eisbär und ein Baby-Eisbär. Sie gehen spazieren ab und zu mal und dann sprechen wir Leute ganz nett an und freundlich. Wer möchte unsere Petition zum Beispiel unterstützen, kannst du auch anschließend gleich machen. Und wer möchte bei Greenpeace auch mitmachen? Das heißt natürlich, dass es alles erhalten bleibt, dass wir einfach so weiterhin für die Umwelt kämpfen können.
Das Publikum hier ist sicherlich unsere Klientel, würde ich sagen. Also wenn man sich auch umschaut, andere Stände, Informationen zum Thema Umwelt und Naturschutz. Und da passen wir sehr gut rein.
Wir beide, Paula, wir holen uns jetzt nochmal so ein schönes kleines Wassereis. Ich glaube, das wäre jetzt genau das Richtige.
Pfandbecher, wir sammeln Pfandbecher, Leute.
Und was macht ihr mit dem Geld, was ihr sammelt auf den Festivals?
Die Pfandbecherspenden gehen zu Trinkwasserprojekten, sanitäre Anlagen und Hygieneschulungen vor allen Dingen. In diesem Sommer gehen die nach Äthiopien.
Sehr gut.
Also hier kann man vieles machen. Hier zum einen informieren. Wir haben Merch dabei, den man kaufen kann. Wir malen mit den Leuten ein bisschen mit Ölfarben und spielen vor allen Dingen Superflitzer.
Was ist denn Superflitzer?
Superflitzer ist von uns selbst gebaut.
Herzlichen Glückwunsch! Überall auf dem Gelände gibt es hier Goldeimer-Toiletten. Was ist denn überhaupt das Besondere an Goldeimer?
Also das Besondere an Goldeimer ist einfach, dass die Klos super sauber sind, weil wir da absolut dahinter sind. Die sind ökologisch, funktionieren ohne Wasser und im Idealfall stinken die nicht, sondern riechen nach Hamsterkäfig.
Und ihr haut da jetzt auch keine Tonnen Chemikalien in die Toiletten?
Überhaupt nicht. Sägespäne und eben Scheiße. Das ist unser Geheimrezept.
Das ist euer Geheimrezept. Das heißt, alles, was ihr hier einnehmt, das wird auch wieder in sanitäre Anlagen in Afrika gespendet?
Geht an die Welthungerhilfe, weil die halt einfach mega viel Erfahrung haben auf dem Gebiet und die unterstützen uns da tatkräftig oder eben wir unterstützen die da tatkräftig und es ist eine schöne Zusammenarbeit auf jeden Fall.
Wie lässt es sich in der Antarktis leben? Diese Frage drängt sich auf jeden Fall bei 40 Grad im Schatten hier auf dem Summerstay Festival auf und wir können es jetzt rausfinden, weil hier gibt es einen echten, ich nenne ihn jetzt mal Eiswohnwagen und den können wir uns jetzt hier angucken. Herrlich, und dann sitzt man hier nach einem Tag in der Antarktis, nachdem man geforscht hat, bei bis zu minus 70 Grad und macht es sich hier drin gemütlich. Mit Schlafsack und traumhaften Blick nach draußen. Wir stehen hier vor dem WWF-Pavillon und die haben sich in diesem Jahr auf die Flaggen geschrieben, wir stoppen die Plastikflut. Und hier kann man sich informieren, mit Experten austauschen und selber seine Wünsche äußern. Und ich glaube, ich suche mir jetzt auch mal einen Experten. Wir haben schon eben gesehen, hier gab es eine kleine Gesprächsrunde. Worum ging es denn?
Und zwar dient diese Gesprächsrunde dazu, tatsächlich mit unseren Experten im Bereich Plastikmüll und im Meeresschutz zu diskutieren und das Thema eben die Frage zu klären, wie stoppen wir die Plastikflut? Also sowohl, was kann der Verbraucher selber auch tun, wirklich um den ganzen Plastikmüll zu vermeiden? Darum geht es hier und das wird immer sehr gefragt und diskutiert. Darüber freuen wir uns.
Also ich muss sagen, ich habe jetzt heute so viele tolle Aktionen gesehen. Wir haben, wir waren bei Goldeimer, waren beim WWF hier, bei Greenpeace, im Polarcamp.
Ja, und dann schauen wir uns nochmal zwei junge Festivalbesucher auf dem großen Roskilde-Festival kurz vor Kopenhagen in Dänemark an. Ist auch ein klassisches grün-alternatives Festival, ja auch schon über 30, 40 Jahre, kommt ja noch mit aus der ersten Welle der großen Festivals in den 70er Jahren. Und wir sind schon lange dabei und wir machen mal eine kurze Bestandaufnahme. Was ist da schon an veganen, vegetarischen Lebensmitteln, Klopapier und so weiter angeht? Können sich übrigens auch viele Fußballvereine mal eine Scheibe von abschneiden. Es ist, die Nachhaltigkeitsstandards sind da sehr hoch und bei anderen Großveranstaltungen auf Cannes noch sehr, sehr ausbaufähig.
Und davor stehen könnt. Also ich muss sagen, das Festival hat mir sehr gut gefallen. Es gibt nämlich Stände, wo man eben auch Pferdekleidung kaufen kann. Also es ist sehr nachhaltig, das Festival, aber später möchten wir euch noch auch die Nachteile dieses Festivals zeigen.
Oder die nicht so nachhaltigen Bereiche, kann genau. Man vielleicht auch so sagen. Dann gab es auch an fast jedem Essensstand so ein kleines Aushängeschild, wo drauf stand, wie viel CO2-Emissionen produziert werden bei dem jeweiligen Gericht.
Ja.
Und spannend war auch, dass bei Fleisch die Emissionen um einiges höher, also wie soll man sagen, um einiges höher waren, als bei den veganen Gerichten. Wir blenden euch hier mal die Übersicht ein, wo wir es einmal zum Beispiel auch fotografiert haben. Also für diejenigen, die immer noch so Fleischbefürworter sind, der Umweltaspekt spricht auf jeden Fall für eine vegane Ernährung, haben wir jetzt auch wieder gesehen. Also schon
die Schilder, die zeigen das schon sehr deutlich auf. Also muss man nur dazu sagen.
Hier habt ihr ja gesehen, dass zum Beispiel vegane Spaghetti weniger als 0,1 Kilogramm CO2-Emissionen pro Kilo produzieren, während Spaghetti Bolognese, also mit Rindfleisch oder mit Schweinefleisch, wie wird das gemacht? Ich glaube so ein Mix vielleicht aus beiden Tieren, wie auch immer, sogar mehr als 2,1 Kilogramm CO2-Emissionen pro Kilo nachweist. Und das ist natürlich schon ein enormer Unterschied, ja, den man sich mal zu Gemüte führen kann und auch vielleicht ein bisschen überdenken könnte.
Dann wurde auch darauf geachtet, dass wenn man sich was zu essen holt, dass das Besteck und die Gläser und auch die Schüsseln, in denen das Essen dann ausgegeben wird, dass die kompostierbar sind. Also das fand ich auch sehr, sehr nice. Außerdem waren 90% aller Zutaten bio und das spricht natürlich schon für sich.
Dann, was noch sehr cool war, es gab sogar ganz, ganz viele Wasserstationen, wo man einfach umsonst mit seiner Flasche hingehen konnte und sein Wasser wieder auffüllen konnte,
das kostenlos. Das habe ich auch noch nirgends gesehen, auf keinem Festival. Also die stehen da einfach rum, das sind so Häuschen, man konnte sich sogar so eine Flasche mieten. Also man bekommt dann eine Wasserflasche, kann die auffüllen jederzeit, zahlt dafür, weiß ich nicht, ich glaube es waren 2 Euro pro Tag und dann konnte man jederzeit kostenloses Wasser nutzen.
Richtig gut und die Leute waren auch alle voll nett und Also es war wirklich, wirklich sehr, sehr angenehm
alles. Und man hat auch die ganze Zeit gesehen, dass Leute rumgelaufen sind und haben aufgeräumt. Also zumindest auf dem Festivalgelände, jetzt am Campingplatz sah es anders aus, aber am Festivalgelände sind die ganze Zeit welche rumgelaufen, haben den Müll aufgesammelt und deswegen war es auch so sauber.
Ja, es gab aber natürlich auch einen Bereich, der nicht ganz so sauber war. Das heißt natürlich, also irgendwie haben wir es uns doch ein bisschen anders vorgestellt, aber wir wurden dann vom Gegenteil überzeugt, und zwar die Campingplätze, also jetzt nicht unsere, weil wir hatten ja so einen Campingplatz, wo die ganzen Medienleute drauf geschlafen haben, da war natürlich sauber, da war ja auch den ganzen Tag niemand. Aber die normalen Campingplätze, die waren total vollgemüllt, also es sah aus
heftig aus, wie so ein Kriegsgebiet. Also die nennen das auch Warzone, also so Kriegszone. Das ist schon echt heftig, wie es dort aussah. Die haben die Bierdosen einfach am Boden geschmissen, draufgeklatscht. Und
also das fand ich schon auch ein bisschen schade irgendwo. Ja. Und das ist so der einzige Punkt, wo wir sagen, das könnte man vielleicht noch verbessern. Ich weiß nicht, wie das Festival verbessern könnte. Vielleicht einfach, dass man die Leute...
Vielleicht auch die Müllsammler dann auf den Campingplatz schicken.
Ja, oder dass man vielleicht den Leuten Geld gibt, also dass jeder Campingbesucher quasi Müll sammeln kann im Anschluss oder vielleicht auch schon währenddessen, und man bekommt halt pro Sack Müll, den man abgibt, Geld und somit...
Ich würde denen gar kein Geld geben, sondern Bier. Ich glaube, dann machen die das eher.
Oder Bier. Aber wenn es nach dem Festival ist, glaube ich, dann will auch niemand mehr Alkohol. Ah, ja,
so als Fazit kann man schon sagen, das Festival ist sehr, sehr nachhaltig. Wenn man es vergleicht mit anderen Festivals, auf denen wir waren, ist dieses Festival schon so...
Ja, wir haben viel Freude in dieser Corona- bedingten Festivalsaison mit Festivals und mit der Nachhaltigkeit auf Festivals. Bis dann, schönen Sommer. Ja, es gibt eine kleine Spielerei, aber KI wird immer leistungsstärker, und jetzt stellt sich die Frage, ersetzt sie bald den Künstler? Ist dieses Stück noch von Menschen komponiert worden oder von der KI? Man kann die Unterschiede kaum noch raushören, das hören wir auch gleich im Facts-Beitrag, das ist ein Musikmagazin von Arte, das wir uns einmal anschauen wollen. Naja, es ist ein KI wird immer größer und ergreift alle Lebensbereiche. Jetzt wird eben auch die Kunst mal angenommen. Wir schauen mal, was dabei rauskommt.
Künstliche Intelligenz, die Popkultur retten oder zerstören? Sarah! Mensch gegen Maschine. Seit Jahrzehnten verhandeln die Terminator-Filme diesen zeitlosen Kampf. Vergeblich. Die Popkultur haben künstliche Intelligenzen längst erobert. Hat es jemand gemerkt? Diesen Track hat nicht Travis Scott geschrieben, sondern eine Software. Und zwar sowohl die Musik als auch, nun ja, den Text. Ein digitales neuronales Netzwerk hat dieses Bild gemalt, das beim Auktionshaus Christie's für knapp 400.000 Euro versteigert wurde. Bei Star Trek Picard malen die Androiden sogar besser als ihre menschlichen Chefs.
Would you like to finish it, Captain?
I don't know how.
Und Musikerin und Futuristin vom Dienst, Grimes, hat in einem Podcast mit diesen Worten die Welt schockiert.
Ultimately, AI will get to a point where it will be able to emulate all our hormones, all our feelings, all our emotions. And it'll be able to see great art, and it'll be able to understand what a true innovation is, probably even better than we are. I feel like we're kind of in this, like, amazing time where we might be like the last artists ever, because I feel like we're in also like the end of art, human art.
Stopp mal. Die KIs sollen Künstler ersetzen? Unsere Kultur? Trax geht dem mal
today.
So funktionieren KIs in der Realität. Einer Software werden viele, viele, viele Datensätze wie Fotos oder Klänge eingespeist. Die sortiert die KI nach den Kriterien, die Menschen vorgeben, und kreiert aus dem Rohmaterial neue Bilder oder Klänge.
Most of it is really, really boring. This has been running for weeks. So this is a neural network that's been trained on flowers.
Und das sieht dann gar nicht mehr langweilig aus. Alles, was Memo vor die Kamera hält, verwandelt der Computer in Blumen oder Wellen. Ein magischer Pinsel, der ungeahnte Gestaltungsmöglichkeiten liefert. In Deep Meditations hat der Künstler das Netzwerk mit Content aus dem Netz gefüttert, den er unter den Suchbegriffen Gott, Glaube und Liebe gefunden hat. Das Netzwerk lernte und erschuf dann neue Bilder. Maschinen können also schon malen, wie wir es nicht können. Und wie sieht es bei der Musik aus? Brauchen wir noch Musiker aus Fleisch und Blut? Wir fragen ein weiteres KI-Genie, den Musiker und Wahlberliner Matt Dryhurst.
Hi, I'm Matt. Yeah, this is where I work. Come in.
Der Brite hat mit seiner Partnerin Holly Herndon ein KI-Baby namens Spawn. Das singt mit Holly Herndon im Duett. Dryhurst, Herndon und das neuronale Netzwerk haben das Album Proto zusammen aufgenommen. Ein Album, das wie das pralle Leben klingt.
Become very possible in the past 5 years to see these technologies as a means of augmenting our capacities, the capacity of a singer, for example. And so one of the things we've been doing, well, actually the main thing we've been doing, is trying to collect large data sets of voices from collaborators and audience members, create voice models, seeing the machine in a sense as a collaborator, not as a composer, but as another performer in a vocal group. Given this extra capacity where you can perhaps sing things that you wouldn't normally be able to sing.
Spawn feels very much like a baby. She has no outside context. It's only what the information, the training sets that we feed her. She can't port the information from one experience to another at the moment. So it's very limited in scope. So it does feel very nascent or childlike.
1, 2, 3, 4, 5. KIs können also singen, wenn vom Menschen gut trainiert.
That's what I was interested in. Like, what about this technology can unlock a new aesthetic or new potentials or something that we can learn from rather than just trying to like scrape up the history of, you know, human music and trying to like create some sort of generic music output from the kind of like average of all music. That seems like a very kind of boring approach to a neural network.
Ready? Go.
In der Trainingszeremonie Deep Belief singen das Ensemble und das Publikum vor. Spawn macht's nach und improvisiert alleine weiter. Aber macht das Spawn zur eigenständigen Künstlerin, wie Grimes behauptet?
Yeah. Generally why I push against these kind of cyberpunk 20th century, I consider them very kitsch narratives of human displacement and kind of dystopia. The ability for somebody to sing like another human in their vocal model, it might happen in 5 years or 10 years. It's finished though, I guarantee it, it's done. Automated processes make it really easy and fast to create okay music, but that's not art, right? We determine what art is, like we give it meaning.
So I think there's truth in what she says. You will have algorithms that are able to compose music. That is probably better than 99% of what's in the charts today. You will have machines that are able to make films, write scripts, that are better than most of the films that are made today, because most of what's made today is completely formulaic. The idea that artists are going to be obsolete, I think is ridiculous, because artists choose to be artists because they can't choose otherwise. I would go crazy if I didn't make stuff.
Puh, Glück gehabt. Aussterben werden Künstler also nicht. Aber die Faszination für KIs sicher auch nicht.
Ultimately, we are meaning-making machines. The cloud, for all our data is kept, I find it fascinating that we call it the cloud, because the cloud is where God used to live. And you know, we've killed that God, as Nietzsche says. We've built a literal material cloud, a technological cloud, that is now watching over us and protecting us and telling us what's right and wrong. And we even pray to this cloud, because when you have a problem that you wouldn't tell or ask your closest friends, who do you turn to? You turn to Google. Can I play with madness?
I'm not going to tell people what they should enjoy, but if you care about music and musical culture, you know, pretty much all of these trends are antagonistic. What I think is the most important thing is, how does Travis Scott feel about someone feeling entitled to training a bot and using his name without his permission, without his consent, to promote services? Because basically they're an advertising company, right? I don't wanna win if you call me up. I don't really wanna buck your party pool. If we can't solve that question, we're going to be in a whole world of pain soon. What does it mean that someone can take your voice and your likeness and do something with it? Is this a punk move or is this a dick move? I would say it's a dick move. For us, it's all about congregation and re-emphasizing the value of humans in these processes. Every concert we've played, I would say 75% of people sing. And I could cry every time.
Maschinen bringen uns zum Singen und zum Weinen. Sie zeigen uns, was für emotionale Maschinen wir eigentlich sind. Ach.
We need to continually be updating our ideas of what it means to be a human. These things are always radically, fundamentally changing, and it has to do with the technology that we're developing together as a society. To me, I think it's really crucial that every generation, every moment is expressing the kind of material conditions of what's happening around us. If I can't hear at least the present, how can I imagine the future?
Ich musste den ganzen Beitrag ein bisschen schmunzeln, weil ich es mir einfach nicht wirklich vorstellen kann, dass man zum Konzert fährt, um sich ein Stück Software anzuhören. Aber man wird es sehen. Es kann sein, aber ich finde, es ist ein bisschen Überdrehtheit des Kunstbetriebes, alles auszuprobieren. Das muss man Künstlern lassen. Sie sind im Regelfall sehr innovationsoffen. Mal sehen, ob sich das durchsetzen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute in Konzerthallen fahren, um sich KI zu fahren, aber das hat nur über Mobilfunk auch mal geglaubt.
Willkommen auch bei der Future Sounds Liste. Ich habe einen spannenden Künstler im Sommer noch gefunden, Sam Feder. Ja, das ist sicherlich auch irgendwie, er ist insgesamt schon relativ gut, ist auch schon bei Jimmy Kimmel gewesen als Musiker, wobei, und dann muss man auch sagen, wir haben nochmal
Ich habe seine ganze Platte ist gut oder ich höre es jedenfalls. Ich habe sie noch nicht komplett geschafft, aber andererseits, ich habe mir hier den Titelsong Hypersonic Missiles rausgegriffen und das ist mehr so eine Sache wirklich für Medienmenschen wie mich, wo man irgendwie eine Story hört, wo irgendwelche Raketeneinschläge sind und was das mit uns in Westeuropa zu tun hat. Das ist sicherlich alles richtig. Das ist sicherlich alles richtig und deswegen auf jeden Fall auf die Liste. Und dann, wo wir gerade beim Thema Medien sind. Wir haben schön mit Herrn Kreier mal über die Medien gesprochen. Ich fand die BBC relativ gut. Die BBC hat hier, ich habe da nochmal in die Future Sounds List ein kleines Interview von BBC 4 reingetan, wo sie sich mit Sam Fieder unterhalten. Und das ist das, was auch der Mangel ist in Deutschland, dass man Kulturschaffende tendenziell zu wenig dazu fragt, wie sie irgendwie mediale Erlebnisse verarbeiten, reflektieren, keine Ahnung. Und BBC 4 ist so ein bisschen ungefähr wie das deutsche Phoenix, und war ein schönes Interview und erzählt halt, über welche Themen ihn so beschäftigen. Das ist wirklich ganz interessant. Und dann nochmal auf Empfehlung der Jungle World. Sieht ja auch wieder Medien. Jungle World war so eine relativ interessante linke Zeitschrift. Nicht so, bei weitem nicht so erfolgreich wie die Taz. Aber eigentlich immer interessanter Kleinod in der Medienlandschaft. Denen geht's auch schlecht, wie allen ist im Print schlecht geht, die Kosten und keiner kauft mehr Papier, um sich zu informieren. Aber sie haben Silvercane zur besten Band der Welt gekürt. Ja, sie sind echt wirklich solide, 27 Jahre guten Feindes, eine Indie-Rock. Deswegen habe ich sie auch auf die Future Sounds Liste geparkt. Grüße an Jungle World und Grüße an Silvercane und viel Freude mit dieser Future Sounds Liste. Sonst dann wieder bis zum nächsten Mal.
Ja, das war's mit den Zukunftsmachern diese Woche. Mir hat Spaß gemacht. Und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge, Ideen habt oder einen Interviewpartner sucht, meldet euch einfach unter jürgen.fark@elektroauto-vergleich.org. Sonst bewertet mich gut, das wäre nett. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.